Ja, schön, schön hier zu sein. Guten Morgen von meiner Seite. Mein Name wurde eben schon gesagt, Jochen Loos. Bin 52 Jahre alt und verheiratet mit meiner Frau Anja. Die ist aber heute Morgen nicht da, denn die ist bei uns zu Hause in der Gemeinde in Achenbach, in Siegen-Achenbach. Da komme ich her. Aber nicht nur irgendwie aus Achenbach. Ich habe da zwei Hüte auf. Die sieht man heute Morgen nicht, aber die sind in Wirklichkeit da. Denn ich habe auch noch eine andere Gemeinde, wo ich mit sein darf, immer wieder neu. Und das ist die Gemeinde in dem Altenheim in Lützeln. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass ich drei Kinder habe und die beiden sind verheiratet. Das Älteste und das Jüngste ist verheiratet und der mittlere Sohn, der wird auch dieses Jahr noch heiraten. Die jüngste Tochter hat vor einer Woche geheiratet. Ich musste gerade überlegen. Letzten Samstag. Genau. Ist doch gar nicht so lange her. Genau. Ja, so ist das. Genau. Gerade eben haben wir von der Anna schon gehört und ich habe die ganze Einleitung heute Morgen eigentlich für mich so verarbeitet, dass ich gesagt habe, ich brauche gar nicht mehr aufstehen und viel erzählen. Da wurde schon viel gesagt. Ja, Nächstenliebe ist das Thema heute Morgen, da komme ich gleich noch zu. Und wenn ich von Lützeln rede, dann ist das natürlich unser Thema. Und ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, ich wurde auch gebeten, ein bisschen was zu sagen, weil wir erleben, dass viele ältere Leute sich zwangsläufig mit dem Thema Alter und Pflege beschäftigen, die jungen Leute nicht. Aber das ist ja nicht nur ein Altenheim, was wir da haben, das ist ja ein bisschen noch was anderes. Lützeln selber ist vielleicht auch bekannt, ist ein kleines Örtchen und vielleicht sagt euch das genauso wenig wie mir vor 20 Jahren, bevor ich dahin kam. Da gibt es ein Altenheim, ja. Und dann ist das ein Örtchen, recht verschlafen mit 800 Leuten. Und dann gibt es da noch so ein Riesending, so ein Altenheim. Und das nennt sich Christliche Seniorenhäuser Lützeln. Und ich konnte mich gar nicht mehr gut daran erinnern. Wir waren da als Jungscha- oder Sonntagsschulkinder und haben dann gesungen. Und was ich in Erinnerung hatte, war halt typisch Altenheim, was man halt so kennt. Altenheim ist so dunkel und verschlafen und auch ein bisschen muffig und überhaupt ist ja Altenheim. Also da will man nicht so gerne hin. Als ich dann dahin kam, noch bevor ich Ja sagte, war ich überrascht, das war ja gar nicht so, wie ich es irgendwie in Erinnerung hatte. Nicht so typisch, irgendwie doch anders. Ein bisschen munter, ein bisschen fröhlich, nicht ganz so dunkel, nicht ganz so muffig. Also gar nicht so, wie man es meint. Und wir feiern dieses Jahr unser 50-jähriges Jubiläum. Und seit 50 Jahren haben wir eigentlich das Thema praktische Nächstenliebe an den Menschen. Nicht nur an den Senioren, auch an Angehörigen und an Mitarbeitern. Das ist eigentlich ein Missionswerk, was wir da haben. Tatsächlich ist es schon etwas älter. Es ist 64 entstanden. 64 wurde eine Stiftung gegründet und das ist jetzt auch interessant für die Schillerstraße. Es ist ein gemeinsames Werk der Brüdergemeinden. Das trafen sich damals ganz viele aus verschiedenen Brüdergemeinden und haben dann diese Stiftung gegründet. Und heute sind wir sogar noch enger verbunden, weil wir sind ein Werk im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Wir sind also unter der sogenannten Bekenntnisgemeinschaft. Und deswegen verbindet die Schillerstraße und Lützeln mehr, als ihr vielleicht dachtet. Auf dem Gelände leben etwa 160 Senioren, gar nicht so wenige. Und wir haben auch noch einen mobilen Dienst und erreichen damit nochmal etwa 90 bis 100 Leute. Und wenn ihr jetzt fragen würdet, ja, wie viele Leute arbeiten denn da, da würde ich euch eine unfassbar große Zahl nennen. Ich sage euch erst einmal, in vollen Stellen wären das Mitte circa 90 volle Stellen. Und in Köpfen ausgedrückt sind das etwa 180 Personen. So viele Teilzeitmitarbeiter haben wir. Und wir versuchen etwas zu leben, das wir Leben und Arbeiten in christlicher Gemeinschaft nennen. Leben und Arbeiten in christlicher Gemeinschaft. Aber dabei haben wir unsere Begrenzungen. Wir haben auch unsere Schwächen. Denn da leben viele Menschen, da arbeiten viele Menschen. Das ist ein bisschen wie in einer Gemeinde. Man kommt dahin und sagt, das ist irgendwie schön, aber nicht immer. Und mit dem konkreten Beispiel dieser Woche von Dienstag, das ich erlebt habe, will ich dann gleich zu dem Thema überleiten. Aber vorher habe ich noch eine Bitte. Wir bekommen ja von unseren Brüdergemeinden, die hinter diesem Berg stehen, Unterstützung. Und ohne Rückhalt aus den Gemeinden der Umgebung geht das nicht. Denn, wie ich gesagt habe, wir sind irgendwie eine praktische Missionsstation. Wir versuchen dort das Evangelium zu leben, weiterzusagen, und dafür brauchen wir Rückhalt. Und das ist Gebet, das ist ehrenamtliches Engagement, das sind aber auch gute Mitarbeiter. Und zwar sind viele unserer Bewohner auch schon wiedergeboren und warten auf die Ewigkeit beim Herrn, aber eben bei weitem nicht alle. Und es gibt manche Angehörige, die kommen zu uns und sagen, ja, die Mutter, Vater, der Onkel, die wollten ja hier gerne hin, weil da gibt es ja so eine Hausgemeinde, die sich auch jeden Sonntag wie hier trifft, jeden Sonntag zum Abendmahl und zur Predigtstunde treffen sich da auch 60 bis 80 Senioren und auch ein paar andere. Und da kommen Angehörige her und sagen, ja, die wollten ja unbedingt hin, wir selber haben damit ja nicht so viel zu tun. Und dann hört man schon raus, da haben wir an den Angehörigen eine riesige Aufgabe. Eine Aufgabe, das Evangelium zu sagen, Zeugnis zu sein, das ist nicht immer leicht. Manche Angehörige sind recht eigen, andere kommen in aller Stille und sind dankbar. Und dann gibt es auch noch solche Besucher wie den Günther. Der Günther, ein Mann aus Niederdesselndorf, der kam über viele Jahre sonntags morgens. Im Grunde jetzt ist er auch wieder da. Jeden Sonntagmorgen kam er zu uns ins Altenheim und half praktisch mit. Half praktisch mit, weil er wusste, am Wochenende ist die Besetzung knapper und er sah da irgendwie so seinen Dienst. Er wollte den Bewohnern Essen reichen und mit der Kirche hat er so viel nicht zu tun und war auch enttäuscht, weil er hat dann das nicht gefunden, was er suchte. Predigten gaben ihm nichts und er war seit Jahren nicht mehr im Gottesdienst, das erzählte er mir. Und sehr gut war der Umstand, dass er immer dann, wenn er am Sonntag zu uns war, dann unter einem Lautsprecher im Flur saß, weil wir die Predigten der Hausgemeinde auch ins Haus übertragen. Nicht überall, aber an manchen Stellen kann man es hören, in den Zimmern kann man es auch hören, wenn man will. Und so hat Gott das gelenkt. Dann saß er jeden Sonntagmorgen über Jahre unter diesem Lautsprecher und hörte Dinge, die er bisher nicht hörte, noch nicht so gehört hatte. Und da hat Gott zu ihm gesprochen und er hat erkannt, er braucht Jesus Christus und ist zu dem Herrn gegangen, hat seine Sünden bekannt, ist zum ewigen Leben gekommen, hat eine Wiedergeburt erfahren. Jetzt ist er Teil der Hausgemeinde. Das ist einfach wunderbar. Ja, dieser Mensch ist für mich so ein tolles Zeugnis. Und wenn ich euch eine Zahl nenne, wie viele Menschen jedes Jahr da sterben, ist das sicherlich nicht erschreckend, weil es doch normal ist. Es sterben etwa jedes Jahr 30 Menschen, manchmal sogar 40, in diesem Heimbetrieb. Und unser sehnlichster Wunsch ist, dass sie alle die Chance haben, ihr Leben dem Herrn Jesus zu übergeben, dass sie zum ewigen Leben kommen, bevor sie sterben. Und dafür haben wir jeden Morgen nach dem Frühstück eine Andacht und die ist mal seelsorgerlich tröstend und mal ist sie auch ermutigend oder evangelistisch, mal wird was aufgearbeitet, zum Beispiel der Umgang miteinander, der bei den Senioren auch nicht ohne Reibung abläuft, das könnt ihr euch vorstellen. Und dann sind da noch die Mitarbeiter, die vielen Mitarbeiter, die liegen uns am Herzen. Viele Mitarbeiter sind ohne den Herrn unterwegs und wir versuchen sehr wertschätzend mit ihnen umzugehen. Das gelingt auch mal besser und mal weniger gut. Und haben ganz bewusst in diesem Jahr ganz mutig mal das Du eingeführt in unserem Unternehmen, dass wir sagen alle Du wie in einer Gemeinde auch, obwohl viele Mitarbeiter da sind, die den Herrn nicht kennen. Das ist spannend. Aber es hat ganz viel aufgebrochen. Und natürlich braucht unser Haus, unser Werk gläubige Mitarbeiter. Deswegen möchte ich auch heute Morgen in dieser Gemeinde hier appellieren, das in den Blick zu nehmen. Wenn also tatsächlich Menschen da sind, die gerne in einer wertschätzenden Umgebung arbeiten möchten, wo man den Menschen auch sieht, auch als Mitarbeiter, und die gerne in einem Mensch sind, die dienen möchten, alten Menschen dienen möchten, dann weist sie doch auf Lützeln hin. Bei alledem, 50 Jahre dieses Werk, ist Gott gnädig, sehr, sehr gnädig. Und so leite ich jetzt über zu dem Thema heute Morgen. Es passte sehr gut, dass ich mich für die Predigt heute Morgen, weil ihr habt das Thema Sprüche oder aus den Sprüchen heraus eine Predigt zu hören, da passte es sehr gut, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Die Sprüche nochmal gelesen habe, aber die kann man ständig lesen und fängt immer wieder neu an, finde ich. Das ist wirklich sehr interessant. Die Sprüche sind ein Fundus für das praktische Leben. Ich kann euch nur ermutigen, das Buch der Sprüche zu lesen. Und da habe ich mich damit beschäftigt und fand ganz viele Stellen, die mir selber helfen, mit Menschen umzugehen oder wie wir miteinander umgehen. Ganz praktisch, und hier ist meine Erfahrung. Am Dienstag dieser Woche, also letzten Dienstag, war das dann soweit. Ich hatte schon lange für diese Situation gebetet. Zwischen dem Bewohner, das ist ein ziemlich rüssiger, agiler, fitter Mensch aus der Wohnanlage, und mir musste eine Aussprache her. Das war schon lange ein Thema. Er war schon länger ziemlich unzufrieden und meinte, ihm wäre Unrecht getan worden. Andere hatten seine Unzufriedenheit auch schon zu spüren und auch zu hören bekommen. Er machte da gar kein Geheimnis draus. Lautstark beschwerte er sich bei allen, und das Problem, das steht vor euch, das Problem war ich, weil er und seine Frau genauso behandelt wurden wie alle anderen auch. Und er hatte diesen für alle geltenden Regelungen auch zugestimmt, aber hatte sich nun entschieden, dass das nicht mehr für ihn gelten solle. Der wollte um partout, um alles in der Welt, eine Extrawurst. Tja, und das wollten und konnten wir nicht zugestehen. Und wer musste ihm das sagen? Ich. Nun war ich der Böse. Und über eine gewisse Zeit baute sich da eine echte, spürbare Feindschaft auf, die dahin ging, dass er sagte, ich rede kein Wort mehr mit dir, auch wir sind da per Du, wenn du das und das nicht zurücknimmst. Und dann drehte er sich weg, voller Zorn, und ging. Dafür habe ich lange gebetet, und Gott hat dieses Gespräch in den Tagen davor vorbereitet mit Versen aus den Sprüchen. Und ich kann euch nur ermutigen, aufzuschlagen und mitzulesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Zum Beispiel in Kapitel 10, Vers 11 und 12. Eine Quelle des Lebens ist der Mund des Gerechten, aber der Mund des Gottlosen birgt Gewalttat. Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Oder 13, Vers 16. Jeder Kluge handelt mit Bedacht, ein Tor aber breitet Narrheit aus. 15, Vers 1. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. 15, Vers 4. Gelassenheit der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Falschheit in ihr ist Zerbruch des Geistes. Und jetzt noch zwei Verse, die das Thema bekräftigen. Ein hitziger Mann erregt Zank, aber ein langmütiger beschwichtigt den Rechtsstreit. Das ist 15, Vers 18, und ein wunderbarer Vers, der auch für Gemeinde und Kontext gilt, ist 16, Vers 24. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Wir hören schon, wenn wir die Sprüche so hören, das sind ja Bilder. Bilder, die Salomo damals, als er noch in der Nachfolge Gottes unterwegs war, weil er sich ja doch zum Ende seines Alters leider hin abgewandt hat, wo er Sprüche verfasst hat, die tiefe Lebensweisheiten beinhalten, aber ganz klar immer wieder auf Gott und das Leben mit ihm hinweisen. Und so sind diese Sprüche wirkliche Weisheiten, die uns helfen können im Umgang miteinander. Und das ging mir so. So stand ich da, mitten im Eingangsbereich, am Dienstag um ziemlich genau 12.45 Uhr, von Gott gebrieft, wie wir heute sagen, vorbereitet. Denn, auch wenn das nicht so aussieht, meine Natur, und das geht euch vielleicht auch so, meine Natur ist es nicht, ruhig zu bleiben bei persönlichen Angriffen. Da kocht in mir leider auch leicht der Zorn. Aber Gott weiß das ja und verändert und kann auch an Menschen wie mich verändern, der es nötig hat. Und euch auch. Und fast schon spürbar über dieser schrägen Situation mit so einem fauchenden und lauten und verletzenden alten Menschen schwebte Gottes Wort mit solchen Aussagen: Liebe den Nächsten, sei mild und ruhig, überlege an deinen Worten und sei weise, sei freundlich und gütig. Und das hat Gott geschenkt, und so sage ich zu seiner Ehre, dass ich ruhig bleiben konnte, wahrscheinlich weil ich diese Sprüche gelesen habe. Deswegen möchte ich euch auffordern, diese zu lesen. Das ist wertvoll. Natürlich hat mich das mitgenommen, und es kostet auch Kraft, einem aufgebrachten Menschen milde zu begegnen, aber es gilt einfach, was in dem Kapitel 15, Vers 33 steht. Die Furcht des Herrn ist Zucht zur Weisheit und der Ehre geht Demut voran. Das glaube ich, das, was wir lernen dürfen. Und so habe ich das Buch der Sprüche in den letzten Tagen wirklich als hilfreich erlebt, als lebenspraktisch verändernd. Und dafür bete ich, dass dieser Morgen auch für euch hilfreich ist. Eine Predigt aus den Sprüchen ist, glaube ich, anders wie sonst eine Predigt. Es gibt ja mehrere Hauptthemen in diesem besonderen Buch der Bibel. Ganz zu Anfang kommt sehr stark das Thema Moral, Ehebruch. Es kommen Begriffe wie Torheit, Weisheit, Dummheit, Reichtum, Armut. Es kommen Begriffe wie faul und dann aber auch arbeiten und Gerechtigkeit. Es kommt gottlos und gerecht ganz häufig. Und Salomo ist der Hauptautor dieses Buches und hat aus den 3000 Sprüchen, die er verfasst hat, wie wir es in 1. Könige lesen können, oder Gott hat dazu das geführt, dass 513 dieser Sprüche hier sich wiederfinden. Es gibt ja keine Reihenfolge, keine thematische Zusammenfassung, und doch können wir eine Bewertung von einem Derek Kidner für uns übernehmen, so als Orientierung. Der hat Folgendes zu den Sprüchen gesagt. Das Buch der Sprüche ist kein Porträtalbum oder ein Buch über gesellschaftliche Umgangsformen. Es bietet uns einen Schlüssel zum Leben an. Die Verhaltensmuster, die es uns vorstellt, werden allesamt durch ein Kriterium bewertet, das in der Frage zusammengefasst werden kann, ist es Weisheit oder Torheit? Oder anders gesagt, ist mein Verhalten klug, von Gott geprägt und beeinflusst, von Gottes Geist gesteuert? Oder ist mein Verhalten typisch menschlich? Spiegelt es das Wesen der Welt wider und ist damit in den Augen dieses Sprücheschreibers Salomo dumm, töricht oder ein Tor? Ein weises, kluges Verhalten spiegelt Gottes Art wider und drückt sich im Miteinander zum Nächsten aus. Und deswegen habe ich für die nächsten Ausführungen folgende Überschrift gewählt: Sprüche voller Nächstenliebe. Sprüche voller Nächstenliebe. Interessant ist zu sehen, wie oft Themen, die den Umgang zum Nächsten beschreiben, in den Sprüchen vorkommen. Gerecht 3-mal, Gerechtigkeit 21-mal und die gerechten Menschen kommen 47-mal vor. Dagegen der Widerspruch oder der Gegensatz gottlos 1-mal, gottlos 12-mal und die gottlosen Menschen 59-mal. Die Nächsten zu mir, werden 22-mal erwähnt. Also in den Sprüchen wird der gottesfürchtige, gerechte und daher weise Mensch den gottlosen, ungerechten und daher dummen Menschen gegenübergestellt. Das ist die Aussage dieses Wortes. Die Handlung eines Menschen zeigt, was in ihm steckt. Und unser Umgang mit dem Nächsten ist ein Spiegelbild unseres Herzens. Und darin eingeschlossen ist, finde ich, das ganze Leben. Wie verdiene ich mein Geld? Das sagt Salomo was zu. Lauter oder unlauter, also gerecht oder ungerecht. Wofür gebe ich es aus? Für sinnvolle oder für sinnlose Sachen? Wie denke und handle ich mit meinen Nachbarn, Familienangehörigen, mit meinen Geschwistern? Wie ist es um meine Moral bestellt? Sagt das Buch der Sprüche einiges zu. Die Moral, die für andere sichtbar ist, und die geheime Moral, die nur Gott sehen kann. Zu all den Themen gibt uns Gott Antworten. Und all die Themen haben mit dem Umgang mit unserem Nächsten zu tun. Und der Schlüsselvers zu dem Buch ist 9 Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Also wer weise werden will, muss zuerst Gott fürchten, der muss Ehrfurcht zeigen. Er muss Gott ehren und ihn als Herrn anerkennen. Und einfach gesagt, in sehr modernem Deutsch, es gibt ja diese T-Shirts, die da manche Menschen tragen: Ich Chef, du nix. So ein T-Shirt gibt es leider. Und wir müssen es umdrehen und müssen unser T-Shirt bedrucken mit Er, Chef, ich, nix. Ja, er ist der Held meines Lebens, er ist der Herr, ich habe nichts zu bringen. Und das sagt Paulus ja auch in Römer 7, Vers 18, dass in ihm nichts Gutes steckt. Gutes tun ist einfach nicht unsere menschliche typische Art, aber den Nächsten zu lieben, das ist unser Auftrag, ganz praktisch. Das kommt im Neuen Testament ja auch, Jakobus 2, Vers 7. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Und so starten wir jetzt mal in den Sprüchen mit Kapitel 3, Vers 27. Dort steht, enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt, wenn es in der Macht deiner Hand steht, es zu tun. Sage nicht zu deinem Nächsten, geh, komm später wieder und morgen will ich geben, wo du doch hast. Jakobus 4, Vers 17, er sagt dazu, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist der Sünde. Da muss man tief durchatmen. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist der Sünde. Gutes vorenthalten, dem es gebührt. Was bedeutet das? Einfach ist die Übertragung, wenn wir es so verstehen, das, was einem anderen gehört, muss ihm auch gegeben werden. Ist uns allen klar. Zum Beispiel muss der Arbeiter den Lohn bekommen, der ihm gebührt, der ihm gehört. Lukas 10, Vers 7. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und außerdem das, was ich ihm mal geliehen habe, das muss ich auch zurückgeben. Das ist doch ganz klar. Und das sage ich auch aus persönlicher Erfahrung. Ich habe schon Dinge entdeckt im Keller, wo ich mich geschämt habe. Die habe ich mir vor Jahren geliehen. Und der es mir geliehen hat, der weiß es nicht mehr, dass es mir, dass bei mir steht. Da bin ich in der Pflicht. Interessanter ist es, wenn wir diesen Vers, enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt, wenn es in der Macht deiner Hand steht, es zu tun. Wenn wir das mal mit den modernen Übersetzungen der NEU von Karl-Heinz von Heiden lesen, dort steht, versage keine Wohltat dem, der sie braucht. Wenn du helfen kannst, dann tue es auch. Sage nicht zu deinem Nächsten, komm später wieder, morgen gebe ich es dir, wo du jetzt schon helfen kannst. Und hier stellt sich ja die Frage, wer braucht denn keine Wohltat? Wer hat kein Bedürfnis, Gutes getan zu bekommen? Antwort: Keiner. Jeder von uns heute Morgen sehnt sich danach, freundlich behandelt zu werden, liebevoll empfangen zu werden, wohlgetan zu bekommen. Genauso ging es mir. Ich kam heute Morgen hier rein und wurde fröhlich begrüßt. Die Ansage heute Morgen, Anna, war fröhlich, liebevoll. Das war schön. Das ist Wohltun. Das brauchen wir. Wenn wir mal anders fragen, wer ist mein Nächster, dem ich Gutes tun soll? In Vers 28 steht ja, sage nicht zu deinem Nächsten, geh, komm später wieder und morgen will ich geben, wo du doch hast. Wer ist mein Nächster, dem ich Gutes tun soll? Also in Vers 28 klingelt mein Nächster an der Haustür und ich sage, nee, heute nicht, komm morgen nochmal. Wenn ich Lust und Laune habe, dann helfe ich dir, vielleicht, schauen wir mal, obwohl ich den Keller voll habe und helfen könnte. Genau an die Situation habe ich mich erinnert. Das ist vielleicht 10 Jahre her, ein junges Ehepaar aus sehr einfachen Verhältnissen kam zum Glauben. Wir haben da so eine Stadtteilarbeit bei uns und der junge Mann, war eines von vielen Kindern einer Mutter und er hatte nur Stiefväter, also das sind alles Kinder von unterschiedlichen Vätern. Die Mutter kannten wir und man könnte sagen, die Unzuverlässigkeit in Person. Der Mann aber kam zum Glauben an Jesus und er fing es an, sich um seine Mutter zu kümmern. Ganz erstaunlich. Eines Tages stand er eben vor der Haustür und fragte nach Essen für die Mutter. Nun kannten wir die Verhältnisse. Und sofort dachte Anja, meine Frau und ich, nee, das ist vollkommen vergebens. Das ist ein Fass ohne Boden. Hier helfen ist total sinnlos. Wenn wir helfen, bestätigt es diese Frau doch nur darin, nicht für sich selbst und für die Kinder zu sorgen. Und das ist ja so ein Gedankenkarussell, das läuft innerhalb von Sekunden ab und dann ist das Ergebnis fertig. Nein, komm morgen wieder, vielleicht helfen wir dann. Genau wie es hier steht. Genau den Gedanken hatten wir. Und dann haben wir uns kurz angeblickt, sind einen Schritt zurückgetreten und haben uns besprochen und haben gesagt, uns ist ganz klar, wenn es hier keine Änderung entsteht, aber wir haben den Keller voll und wir sollten ein Zeugnis sein. Und der Karton mit Konserven und Marmelade hat uns nicht geschadet, aber gleichzeitig den Kontakt zur Mutter hergestellt. Und dann haben wir einige Male mit ihr gesprochen, konnten ihr auch das Evangelium sagen, aber sie ist bisher nicht zum Glauben gekommen. Und der junge Mann ist auch wieder zurückgefallen in die Welt. Er lebt wieder ein Leben ohne Jesus und wir beten dafür, dass er zurückkommt. Es ist schwer zu sagen, wer genau unser Nächster ist. Und diese Frage bewegt doch die Menschheit schon seit Jahrtausenden. War da nicht dieser Pharisäer, Schriftgelehrte, der zu dem Herrn Jesus kam in Lukas 10 und ihn versuchen wollte und sagte, und wer ist jetzt mein Nächster? Und vorher hatte er ja ihn gefragt, was er getan haben muss, um ewiges Leben zu erben. Also nach dem Motto, welchen Knopf muss ich denn drücken, was muss ich denn Gutes tun, damit ich hier am Automat ewiges Leben rausziehen kann. Dann antwortet der Herr mit der Frage nach dem größten Gebot, du, was ist das denn eigentlich? Und dann antwortet der Schriftgelehrte ganz richtig, Gott zu lieben, vollumfänglich, mit vollem Verstand, vollem Herzen, voller Kraft, ganzer Seele und den Nächsten wie sich selbst. Und dann überlegt er offenbar ganz kurz, dieser Schriftgelehrte, und will sich rechtfertigen und sagt, und wer ist jetzt mein Nächster? Nach dem Motto, das musst du mir doch jetzt sagen, damit ich dann erst handeln muss. Weil ohne dass ich weiß, wer mein Nächster ist, brauche ich nichts zu tun. Und dann erzählt der Herr die Geschichte, die uns bekannt ist. Ein wehrloser Mann wird überfallen im unwegsamen Gelände, halb totgeschlagen. Auf dem Weg nach Jericho wird halb ausgezogen oder seiner Kleidung sogar beraubt und damit dem Tod preisgegeben. Nachts wird es kalt, halb tot, geschlagen, verletzt, Kleidung ausgezogen, die Nacht kommt, der Mann wird sterben. Gefahr ist im Verzug. Es kommen drei Leute vorbei, die ihn sehen, wahrnehmen und genau wissen, wie es um ihn steht. Wer da liegt, halb tot und ausgezogen nackt und die Nacht kommt, der wird sterben. Das ist übrigens Beihilfe zum Totschlag. Da kommt der Priester und der Tempeldiener, sogenannte geachtete Männer Gottes, gehen auf der anderen Wegseite vorbei und bringen den Menschen damit gedanklich um. Aber ein Dritter kam, ein geächteter, unerwünschter, ein verhasster Fremdling, der Samariter, der wurde innerlich bewegt, half und sorgte sich, dass der arme Mensch weiterleben konnte. Und jetzt stellt der Herr die alles entscheidende Frage und dreht die Betrachtung herum. Wer war der Nächste desjenigen, der ausgeraubt wurde? Wer war der Nächste desjenigen, der da lag? Also nicht, wer ist mein Nächster, der zu mir an die Haustür kommen muss, damit ich ihm eventuell Gutes tue, sondern wem habe ich Nächstenliebe zu geben? Wem habe ich der Nächste zu sein? Und die Antwort ist, den Bedürftigen, denen die Not haben. Geh hin, sagt der Herr Jesus zu dem Gesetzeslehrer, und handle du ebenso. Wem muss ich also helfen? Dem, der es braucht, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, zu helfen. So steht es hier. Und das erfordert Überlegung, Weisheit und Gebet und Aufstehen und Hingehen. Und wenn wir in das Kapitel 11, Vers 24 gehen und uns noch weitere Verse ansehen, 11, Vers 24, da steht Folgendes zum Thema Nächstenliebe. Und wie gesagt, das sind nur ein paar Verse rausgegriffen. Das ist ganz voll, dieses Buch der Sprüche davon. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist und es gereicht nur zum Mangel. Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Und Vers 26 noch. Wer Getreide zurückhält, den verwünschen die Leute, aber Segen kommt auf das Haupt dessen, der Getreide verkauft. Vers 30, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Menschen für sich. Salomo hat offenbar beobachtet, was passiert, wenn Menschen anderen Menschen Gutes tun und vergleicht das dann mit dem Bauern, der Saat ausstreut. Also der Bauer, der Saat ausstreut, der muss, damit ein Ertrag entsteht, die Hand in den Beutel mit dem Saatgut führen, zupacken, rausnehmen, streuen. Da ist einer, der ausstreut. Und so vergleicht er das. Also was weggegeben ist, ist eben nicht verloren, sondern trägt Frucht. Das ist ein Widerspruch, ein Paradoxon, was uns Gott hier sagt. Also wenn du gibst, wird es mehr. Und was weggegeben wird, ist eben nicht verloren, sondern trägt Frucht. Gott verknüpft für das Volk Israel sogar eine Prophezeiung mit dem Gutestun. Wenn wir in 5. Mose 15, Vers 10 und 11 lesen, was Salomo vielleicht beim Schreiben dieses Spruchs vor Augen hatte, da steht, was Mose dem Volk Israel sagt. Willig sollst du ihm, dem Bruder oder dem Armen, geben und dein Herz soll nicht ärgerlich sein, wenn du ihm gibst, denn wegen dieser Sache wird der Herr dein Gott dich segnen in all deinem Werk und in allem Erwerb deiner Hand. Denn der Arme wird nicht aufhören inmitten des Landes. Darum gebiete ich dir und spreche, du sollst deinem Bruder, deinem Bedürftigen und deinem Armen in deinem Land deine Hand weit öffnen. Und im Neuen Testament haben wir dazu auch eine Bestätigung. 2. Korinther 9, Vers 6. Dies aber sage ich, Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Also es ist ein unerklärbarer Gegensatz, den Gott hier aufmacht. Wenn du aus dem gibst, was du hast, wird das, was bei dir übrig bleibt, nicht weniger sein wie vorher, sondern mehr. Falsch wäre jetzt das Motiv zu geben, damit es mehr wird. Vielleicht ertappt ihr euch dabei. Ich habe mich dabei ertappt. Nach dem Motto, ich gebe von meinen 20 Euro mal 10, damit ich am Ende des Tages 30 rausbekomme. Wäre doch schön, oder? An anderer Stelle lesen wir, den willigen Geber hat Gott lieb und er sieht das Herz an. Und da ist Vorsicht vor dem Motiv unseres Gebens angesagt. Vielleicht ertappen wir uns ja dabei. Mal sehen, was Gott mir zurückgibt, wenn ich jetzt das und das für ihn gebe, meine Zeit einsetze, mein Geld, mein Gutes tue und so weiter. Aber hilfreich ist hier vielleicht die Erkenntnis, dass der Segen Gottes, und den gebrauchen wir ja häufig und sagen, wir bitten um seinen Segen, dass der Segen Gottes im Alten Testament tatsächlich materieller Wohlstand war und viele Kinder, zusammengefasst. Aber im Neuen Testament kommt dieser Aspekt des materiellen Wohlstands in Verbindung mit Segen gar nicht mehr vor. Stattdessen verlagert Gott den Inhalt des Segens neutestamentlich auf die geistliche Ebene. Das lesen wir in Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und so können wir die Verse hier auch verstehen. Aus Sprüche 11, Vers 24. Wenn wir wie der Bauer am Feld ausstreuen, indem wir anderen Menschen Gutes tun und ihnen das Evangelium von Jesus weitergeben, weil Gutes tun, ich schwinge mich mal zu diesem recht kühnen Satz auf, weil Gutes tun ohne das Evangelium nicht reicht und das Menschen betrügen wird. Also Gutes tun ohne Evangelium ist in meinen Augen Betrug am Menschen, wenn wir das Evangelium kennen und haben. Also Gutes tun, in das Evangelium weitergeben, dann werden wir, wenn wir das tun, letztlich, weil wir ausstreuen, gesättigt. Dann erkennen wir den wahren Sinn des Lebens, dann werden wir gesegnet. Denn das ist der wahre Sinn des Lebens, Menschen zum Herrn zu führen, Menschen mit dem Herrn Jesus in Kontakt zu bringen, dass Menschen zum ewigen Leben finden. Und wenn wir das erleben, wenn wir erleben, dass wirklich Frucht entsteht, dass ein Mensch zum ewigen Leben kommt, dann ist das Lebensinhalt, dann ist das Motivation, dann ist das wirkliches, echtes, gutes Leben. Das tun zu dürfen, das erleben zu dürfen. Das ist wie damals der Andreas in Johannes 1, der zu seinem Bruder Simon sagte, komm mit, wir haben Jesus gefunden, komm, den muss ich dir zeigen, den musst du sehen. In Vers 27, wir haben das gelesen, Vers 26, wer Getreide zurückhält, den verwünschen die Leute, aber Segen kommt auf das Haupt dessen, der Getreide verkauft. Das können wir auch geistlich übertragen. Da ist zuerst einmal einer, der hat die Scheune voller Getreide. Und da sind Menschen, die würden gerne Getreide kaufen, weil sie Hunger haben. Und der verkauft es aber nicht, weil er einfach nicht will, weil er sagt, ich warte noch, vielleicht wird es dann mehr wert. Und das ist nicht gut, den verwünschen die Leute. Aber wer das tut, der bekommt Segen. Und wenn das geistlich übertragen, dann heißt das, der Jesus ist Brot des Lebens. Er ist doch das, was die Menschen brauchen, was sie haben müssen. Und wenn wir zurückhalten, dann ist das nicht gut. Dann dürfen wir das nicht. Zwar wollen in unserer Gesellschaft nur wenige dieses Brot haben, aber die, die es dann annehmen, den Herrn Jesus, und zum Leben kommen, die sind so dankbar. Wie dieser Günther, von dem ich eben erzählt habe, der redet davon. Der ist wie so ein offenes Buch. Der sagt hier, ich habe den Herrn gefunden und er will andere auch dazu bringen. Und ich möchte schließen mit dem Vers 30, habe ich eben schon vorgelesen. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Menschen für sich. Ein gerechtes Leben, Menschen voll von Nächstenliebe, sind wie so ein Baum, der anderen Nahrung gibt, der Frucht abwirft und Erfrischung. Wie jetzt, wo es so heiß ist, setzen sich Leute unter so einen Baum und bekommen Erfrischung. Die finden da das echte Leben. Das erinnert doch an die Worte des Herrn an Petrus, wenn da steht, dass wir Gerechte ein Baum des Lebens sein sollen. Petrus wurde gesagt, von nun an wirst du Menschen fangen. Das ist ein besonderes Vorrecht, ein Baum des Lebens zu sein, wo andere zum ewigen Leben finden und ein echtes befreites, ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Jesus finden. Und wer seinen Nächsten liebt, der tut ihm in jeder Hinsicht Gutes und bringt ihm im Besonderen, das ist unser eigentlicher Auftrag, in die Nähe Jesu, damit er zum ewigen Leben finden kann. Und zurzeit ist die Welt sowas von unruhig und die Leute sind sowas von auf der Suche wieder nach Frieden, nach Gerechtigkeit, die es nicht geben wird und nicht mehr geben wird, dass wir sagen können, wir haben den gefunden, der Frieden gibt, der Gerechtigkeit ist und gibt. Und ich glaube, wir dürfen die Zeit nutzen in Wort und Tat, indem wir tatsächlich Nächstenliebe üben. Unserem Nachbarn oder Menschen in der Gemeinde, egal mit wem wir zu tun haben, das ist unser Auftrag, mit der Nächstenliebe das Evangelium weiterzugeben. Und mich haben die Sprüche dazu motiviert und nochmal neu angefeuert. Und ich bete dafür, dass das bei euch auch der Fall ist. Amen.